Statistiken machen es deutlich. Auf der Wunschliste von über 90% aller Deutschen steht Gesundheit an der ersten Stelle. Das ist verständlich, denn von unserer Gesundheit hängt nicht nur unser Lebensalter, sondern weitgehend auch die Qualität unseres Lebens ab. Es ist doch ein großer Unterschied, ob ich gesund und leistungsfähig bis ins hohe Alter bin oder ob ich mit zunehmendem Alter immer öfters einen Arzt aufsuchen, viele Pillen und Tabletten schlucken und vielleicht sogar öfters zur Behandlung ins Krankenhaus muss. Gesundheit ist etwas ganz Wesentliches. Es ist kein Gebrauchsgegenstand, den ich austauschen und zum Sperrmüll stellen kann, wenn irgendetwas nicht mehr richtig funktioniert oder ausgedient hat. Dieses heutige Denken von der Ersetzbarkeit aller Dinge ist, trotz allem medizinischen Fortschritt, auf unsere Gesundheit nicht anzuwenden. Wir merken es spätestens dann, wenn wir nicht mehr im Besitz voller Gesundheit sind. Dann aber ist es meistens zu spät. Hier ist unsere Verantwortung gefordert, denn zu einem verantwortungsbewussten Lebensstil gehört, dass wir uns über alle Fragen, die unsere Gesundheit betreffen, einmal Gedanken machen. Wir müssen uns beschäftigen mit dem, was Gesundheit ist, wie wir sie erhalten und fördern können. Dinge, die früh erkannt werden, können uns im späteren Leben oft viel Leid ersparen. Wir hören oft den Satz, das ist alles nicht mehr so einfach. Dieser Satz stimmt aber nur zum Teil, denn oft haben wir nur den Blick für die Einfachheit und Natürlichkeit der Dinge verloren. Auf der anderen Seite ist aber auch wahr, dass vieles in unserer Zeit nicht mehr so einfach ist und dass die Gesellschaft, in der wir leben, von umwälzenden Errungenschaften und Veränderungen geprägt wird. Gerade dadurch stehen uns heute aber auch ungeahnte technische und chemische Mittel zur Verfügung, die die Menschen vorher nicht hatten. Wir verfügen heute über eine so große Anzahl von medizinisch-technischen Möglichkeiten, dass die Behandlung vieler Krankheiten, die noch vor Jahrzehnten als tödlich galten, heute zur Routineangelegenheit geworden sind. Denken wir da an den Schutz durch Impfungen. In den vergangenen Jahrhunderten sind viele unserer Vorfahren an großen Volksseuchen und Epidemien gestorben. Oft wurden ganze Familien hingerafft. Heute sind die meisten dieser verheerenden Volkskrankheiten durch groß angelegte Impfaktionen so gut wie verschwunden. Impfungen gehören zu den wichtigsten Vorbeugemaßnahmen, die uns durch die Medizin zur Verfügung stehen. Ihnen haben wir es zu verdanken, dass die durchschnittliche Lebenserwartung des Menschen steil nach oben angestiegen ist. Impfungen schützen nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Volksgruppen. Das beste Beispiel für die Wirksamkeit der Impfungen ist die weltweite Ausrottung der Pocken seit dem Jahre 1977. Auch die Zahl der an Kinderlähmung Erkrankten, die in der Bundesrepublik Deutschland 1952 noch bei 10.000 Erkrankten lag, war in den Jahren von 1978 bis 1982 bis auf insgesamt 46 Fälle gesunken. An diesen Beispielen wird deutlich, wie rasch sich Epidemien durch Impfungen bekämpfen lassen. Impfungen beruhen im Grunde auf einem ganz einfachen und natürlichen Prinzip. Bei der Impfung werden unserem Körper abgeschwächte, nicht mehr vermehrungsfähige Erreger durch Spritzen oder Schlucken eingegeben. Das veranlasst den Körper, sich eine schützende Immunität aufzubauen. Kommt dann später der Körper einmal mit dem wirklichen Erreger in Berührung, so hat er sofort seine Abwehrstoffe bereit und ist in der Lage, den Körper zu schützen. Damit haben diese segensreichen Entdeckungen der modernen Medizin ganz wesentlich zur Steigerung der Volksgesundheit beigetragen. Dennoch stellen wir fest, dass die Wartezimmer der Ärzte und Zahnärzte heute überfüllter sind denn je. Der Medikamentenverbrauch war noch nie so hoch wie heute. Die Kosten der Krankenkassen steigen ins Unermessliche und sind fast nicht mehr zu finanzieren. obwohl wir heute mehr Wissen über all diese Dinge haben als alle Generationen vor uns, sind unsere Arbeitsbedingungen, unser Lebensstil und die Freizeitgestaltung heute oft noch sehr ungesund. Das Hauptübel ist nicht in der allgemeinen Belastung der Umwelt zu suchen, sondern in unserer ungesunden Ernährung. Falsche Ernährungsgewohnheiten sind heute das Hauptrisiko für unsere Gesundheit. Wir haben zwar qualitativ hochwertige Lebensmittel und verfügen über strenge Lebensmittelgesetze, die auch gut überwacht werden. Doch das alles nützt uns nichts, solange wir die falschen Gewohnheiten nicht ändern. Viele Menschen nehmen allein schon durch Rauchen, Alkohol, Kosmetika, Medikamente, Bohnenkaffee und so weiter mehr Schadstoffe auf als über die Nahrung selbst. In Deutschland geben wir bei stagnierender Tendenz heute nur etwa 16% von unserem Einkommen für die Ernährung aus, einschließlich der Getränke, aber bereits 13% mit stark steigender Tendenz für unsere Gesundheit. Die Behandlungs- und Folgekosten ernährungsabhängiger Krankheiten werden in Deutschland laut Auskunft der Bundesärztekammer zurzeit auf über 120 Milliarden D-Mark geschätzt. Noch vor 2 Jahrzehnten waren es nur 18 Milliarden D-Mark. Wenn diese Entwicklung so anhält und vieles spricht dafür, dann geben wir in wenigen Jahren mehr für die Reparatur als für die Erhaltungskosten unseres Körpers aus. Kann man solch eine Situation als gut bezeichnen? Viele Menschen sind heute schon abhängig von der täglichen Einnahme von Pillen, Tropfen, Kapseln oder Spritzen. Würden wir eine Umfrage in unserer Gesellschaft starten, wer von uns könnte sich noch als völlig gesund bezeichnen? Selbst bei Kindern und Jugendlichen sieht das kaum besser aus. Verfechter der Evolutionstheorie sprechen zwar gerne von einer Aufwärtsentwicklung des Menschen. Was unsere Gesundheit und Widerstandskraft angeht, zeigt die Realität aber genau das Gegenteil. Menschen wurden gerade in den vergangenen Jahrzehnten immer anfälliger für Krankheiten. Trotzdem ist die Lebenserwartung heute höher als je zuvor. Menschen werden weltweit immer älter. Das hat mehrere Gründe. Wir haben heute viel mehr Wissen über Hygiene und Gesundheit. Es gibt den Segen des Impfschutzes, verschiedenste Programme gegen die Säuglingssterblichkeit und zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung. Der Bau neuer Brunnen wirkt sich vor allem in den Ländern der Dritten Welt positiv aus. Lebensmittellieferungen in Katastrophengebiete und die vielen landwirtschaftlichen Hilfsprogramme in aller Welt, das alles trägt zur Stabilisierung der Weltgesundheit bei. Gäbe es nicht die vielen Tausenden von AIDS-Toten, sähe die durchschnittliche Lebenserwartung in der Dritten Welt noch wesentlich günstiger aus. Möglichkeiten im Bereich der Chirurgie, Hygiene, Konservierung und Desinfektion sowie die Verbesserung der Wohnsituation und des Nahrungsmittelangebotes. Wir können heute frisches Obst und Gemüse selbst in den Wintermonaten kaufen. Das alles hat dazu beigetragen, dass sich die durchschnittliche Lebenserwartung in den letzten 100 Jahren nahezu verdoppeln konnte. Sie stieg bei den Frauen von rund 40 auf 79 Jahre, bei den Männern von 38 auf 72 Jahre an. Wir haben heute in der Medizin einen technischen Stand erreicht wie nie zuvor. Unsere Ärzte und das Ärztepersonal sind bestens ausgebildet. Wir haben bestens ausgestattete Krankenhäuser, Sanatorien und Pflegeheime und einen enormen Fortschritt im Bereich der Medikamente. In Deutschland stehen uns heute nahezu 60.000 verschiedene Präparate zur Verfügung. Davon sind laut Auskunft der Weltgesundheitsorganisation nur etwa 3.000 wirklich nötig. Die übrigen gelten als reine Luxusmedikamente, die wir zum größten Teil der Konkurrenz der Pharmaindustrie zu verdanken haben, die uns dieselben Wirkstoffe oft in verschiedenen Packungen und Wirkstoffkombinationen anbietet. Insgesamt verfügt die Bundesrepublik Deutschland heute über eines der bestfunktionierenden, wenn auch leider bald nicht mehr zu finanzierenden Gesundheitssysteme, das in seiner Organisation und Wirkung beispielhaft in der ganzen Welt dasteht. Würde dieses Gesundheitssystem über Nacht zusammenbrechen, käme es zu einer Katastrophe und unsere Lebenserwartung würde rasch wieder zurückfallen. Unser Körper besitzt auch von Natur aus eine unwahrscheinliche Regenerationsfähigkeit. Wenn ich mir zum Beispiel mit einem Messer in den Finger schneide, dann wächst Zelle für Zelle ganz alleine wieder heran, bis die Wunde wieder geheilt ist. Diese Veranlagung ist unserem Körper von der Schöpfung her so mitgegeben. Wie verstümmelt sähen unsere Finger sonst aus, wenn das nicht so wäre? Aber dieser geheimnisvolle Heilungsprozess ist, wie alles in dieser Welt, begrenzt. Wenn ich mir den Finger aber ganz abschneide, habe ich die Grenze eindeutig überschritten. Es wird kein neuer Finger nachwachsen. Jetzt muss ich mit dem Schaden des Verstümmeltseins leben. So ähnlich ist das auch mit unserer Gesundheit. Wir haben heute durch unseren vielfach unnatürlichen Lebensstil und durch falsche bzw. Überernährung die Grenze weitgehend erreicht bzw. schon überschritten. Deshalb haben nicht nur wir, sondern oft auch schon unsere Kinder mit einem gesundheitlichen Problem nach dem anderen zu kämpfen. Die ganze Sache wird dadurch so kompliziert, weil durch die ausgezeichnete Regenerationsfähigkeit unseres Körpers die meisten Schäden erst viele Jahre später auftreten. In dieser Zeit ist es oft sehr schwierig, einen Zusammenhang von Ursache und Wirkung zu erkennen. Unser Körper aber strebt von seinem Schöpfungsauftrag her immer das Ziel eines möglichst gesunden Lebens an. Wenn wir aber unseren Leib von allen Seiten ständig überfordern, dürfen wir uns nicht wundern, wenn unser Körper es eines Tages nicht mehr schafft, dieses angestrebte Ziel zu erreichen. Es ist schon erstaunlich, dass unser Körper mit all dem, was wir ihm oft unbewusst oder auch leichtsinnig zumuten, so gut fertig wird. Oft ist alles angespannt, alles läuft auf Hochtouren und wir muten ihm immer noch mehr zu. Für diese natürliche Regenerationsfähigkeit sollten wir dankbar sein, sie aber nicht ausnutzen. Ebenso sollten wir für gute Ärzte und wirksame Medikamente dankbar sein, denn schon eine dankbare Lebenseinstellung kann für unsere Gesundheit zum Vorteil sein. In einer gefallenen Schöpfung, in der es Krankheit, Leid, Tränen und Trauer und Tod gibt, wird unser Leben immer umkämpft sein. Deshalb lesen wir schon im Buch Sirach, dem 38. Kapitel, gleich zu Anfang die Aufforderung, ehre den Arzt, bevor du ihn nötig hast. Auch die machtvollen Worte Jesu im Matthäusevangelium, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen, weisen ebenfalls unmissverständlich auf die Vergänglichkeit dieser Welt hin. Wo aber das Prinzip der Vergänglichkeit herrscht, herrschen auch Krankheiten, Leid und Tod, wie es ernüchternder und erschreckender gar nicht ausgedrückt werden könnte, als im 1. Buch Mose 3, Vers 19, wo es heißt, denn von Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Aber steht nicht im Bericht über die Erschaffung des Himmels und der Erde im 1. Kapitel des 1. Buches Mose immer wieder der bemerkenswerte Satz, Gott sah, dass es gut war. Im Anschluss an die Erschaffung des Menschen heißt es sogar, siehe, es war sehr gut. Kann man aber die heutige gesundheitliche Situation des Menschen noch als sehr gut bezeichnen? Wo er doch fast so viel Geld für die Gesundheit ausgibt wie für die Ernährung? Was war geschehen? Dazu lesen wir in 1. Mose 3 von diesem gewaltigen Urereignis, dem Fall des Menschen in die Sünde. Der Mensch wollte seine Unabhängigkeit und brach die Gemeinschaft mit Gott. Dadurch geriet er in das Dilemma seiner Unabhängigkeit, in ein Leben zum Tod. Gott aber ließ den Menschen nicht allein, sondern ging ihm immer wieder nach und redete zu ihm durch sein Wort. So lesen wir zum Beispiel in 5. Mose 32, Vers 47, dass Gottes Wort uns zu unserem Leben ist und unsere Tage dadurch verlängert werden. Das aber geschieht nur, wenn wir die Gebote des Herrn und seine Ordnungen kennen und halten. So lesen wir in Sprüche 19, Vers 16, wer die Gebote des Herrn bewahrt, bewahrt sein Leben. Wer seine Wege verachtet, muss sterben. Oder in Sprüche 3, Vers 1 und 2, meine Weisung vergiss nicht, und dein Herz bewahre meine Gebote, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Jetzt ist die Frage, ob wir diese Ordnungen im Worte Gottes in Bezug auf unsere Ernährung und unseren Lebensstil überhaupt kennen. Wer sagt uns zum Beispiel, wie ein Satz wie der aus dem Buche des Propheten Jesaja auf unsere Gesundheit und unsere Ernährung in unserem Leben Anwendung finden soll, wo es heißt, ich bin der Herr dein Gott, der dich lehrt, dir zu deinem Nutzen, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Diesen und vielen weiteren Fragen wollen wir in der Reihe Gesund und Fit nachgehen. Fragen, bei denen es um unser irdisches Leben und um unsere Gesundheit geht. Fragen, die uns alle angehen. Alles ist leider nicht machbar. Gottes Wort ist kein Gesundheitsbuch im landläufigen Sinne, noch ein Buch über naturgemäße Ernährung oder gar ein Kochbuch. Gottes Wort ist vielmehr das Buch der Heilsgeschichte Gottes mit dem Menschen. Jesus Christus und sein Erlösungswerk für eine verlorene Welt ist und bleibt das Hauptthema der Bibel. Sie enthält aber auch unwahrscheinlich viele praktische Tipps für unser irdisches Leben und viele Hinweise über einen natürlichen, das heißt unserer Natur entsprechenden Lebensstil. So finden wir darin Hinweise über Ernährung, ebenso über Hygiene, Gesundheit, gutes Schlafen, Zeitplanung, Ehe, Familie, Erziehung, Lebensfreude, Lebensbewältigung, Geborgenheit, Hoffnung, Zukunft und so weiter. Oft finden wir diese göttlichen Lebensweisheiten, die jeder naturwissenschaftlichen Prüfung standhalten, in einem kleinen Nebensatz ganz versteckt. Sie stehen in einem Nebensatz, weil sie nicht die wichtigste Botschaft der Bibel sind. Sie sind aber deswegen nicht nebensächlich, sondern sind Worte Gottes. Wir finden darin lebenswichtige Informationen im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn es uns gelingt, diese Hinweise wieder zu entdecken und mit unserem Leben in Übereinstimmung zu bringen, haben wir die Quelle für ein glückliches Leben gefunden. Denn die Schöpfung, und dazu gehört unser Leben, ist das Werk Gottes. Und die Heilige Schrift ist das Wort Gottes. Beides gehört immer zusammen. Wie es der König David schon vor 3000 Jahren im Psalm 36, Vers 10 zum Ausdruck bringt, wenn er sagt, bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Wir Menschen sind schnell auf einem Irrweg oder machen oft große Umwege, um ans Ziel zu kommen. Ein gutes Beispiel dafür ist die 40-jährige Wüstenwanderung des Volkes Israel durch die Wüste, das über viele Irr- und Umwege endlich zum Ziel kam. Auch in der 2000 Jahre alten Geschichte des Christentums finden wir solche Irrwege. Einer davon war besonders prägend. Wie Emil Brunner, der bekannte Theologe, schreibt, steht die Leibfeindlichkeit seit Nietzsche für viele sogar als Merkmal des Christentums da. In Wirklichkeit aber ist diese Leibfeindlichkeit aus dem spätantiken Hellenismus in die Kirche eingedrungen und ist dem biblischen Denken völlig fremd. So wurden durch Jahrhunderte von Philosophen und Theologen der Leib oft sehr verächtlich dargestellt. Dieses Denken aber, das den Körper als Fessel bzw. als Kerker oder gar als Grab der Seele ansieht, ist Denken des Altertums. Wir finden es schon in vorchristlicher Zeit bei den griechischen Philosophen, zum Beispiel bei Platon, der 427 bis 347 vor Christus lebte, der den Körper des Menschen als bloßes Gehäuse für die präexistente Seele ansah und den Tod als den Befreier dieser Seele vom Körper. In der Weiterentwicklung dieser Gedanken kommt es im Neuplatonismus schließlich zur völligen Abwertung des Körpers gegenüber der Seele. Diese absolut unbiblische und vor allem auch dem jüdischen Denken völlig fremde Auffassung des Körpers aber findet schon früh Einzug in das christliche Denken. Francis Schaeffer schreibt dazu in seinem Buch »Wie können wir denn leben?« In der Folge finden wir immer öfters den Körper des Menschen mit dem sündigen Fleisch gleichgesetzt, dass es ebenso wie die Fleischeslust zu überwinden gilt. Bis im Laufe dieser Entwicklungsgeschichte der Körper des Menschen sogar zum Inbegriff der Sünde selbst wird und damit zum Feind der Seele, den es zu bekämpfen gilt. Die Auswirkungen dieses Denkens in der 2000-jährigen Geschichte des Christentums sind nicht abzuschätzen und bis in unsere Tage spürbar. Welch eine folgenschwere Verirrung, wenn wir in den Texten von damals lesen, wie selbst die sexuelle Begegnung in der Ehe zur Sünde erklärt wurde. Die Freude am Körper des Partners sei Fleischeslust und deshalb sündig. Wir können heute nur noch ahnen, welche Belastung dieses falsche Denken über das Sexualleben für so manche Ehe bedeutet haben mag. Zu welchen Störungen im psychosomatischen Bereich es dabei immer wieder kommen kann, darüber wissen Seelsorger und Psychotherapeuten in erschütternden Beispielen aus ihrer Praxis zu berichten. Aber so haarsträubend diese Irrwege im christlichen Denken waren, so sehr haben sie Generationen über Generationen geprägt und den Menschen ein völlig falsches Bild von ihrem Körper vermittelt. Wie viel unverzeihliche Vernachlässigungen das mit sich brachte, können wir heute gar nicht mehr abschätzen, geschweige denn wiedergutmachen. Was wir heute sehen, sind lediglich die gesundheitlichen Langzeitauswirkungen, und die sind oft verheerend. Der Leib, das sündige Wesen, wird unterdrückt, also kann ich ohne jede Rücksicht essen und trinken und leben, wie ich will. Diese meist unbewusste Haltung prägt heute weitgehend unseren ungesunden Lebensstil mit all seinen fast nicht mehr zu finanzierenden Folgekosten. Ich erinnere mich noch sehr gut, als wir Kinder waren und die ersten Motorräder und Autos auf den Markt kamen, wie wir uns mit der Bedienung und Technik von Fahrzeugen beschäftigten. Schließlich waren die Fahrzeuge sehr teuer, sollten viel leisten und lange halten. Aber niemand von uns beschäftigte sich mit der Pflege und Erhaltung seines Körpers, obwohl dieser doch sehr viel wertvoller ist und viel mehr leisten muss und viel länger halten soll und durch nichts zu ersetzen ist. Obwohl vom Befinden unseres Körpers weitgehend die Qualität und Dauer unseres Lebens abhängt, wird er weitgehend vernachlässigt. Gedanken machen wir uns in der Regel erst dann, wenn irgendetwas nicht mehr so richtig funktionieren will. Dann ist es aber vielfach zu spät. Viele Menschen sind heute an den Gott der Bibel, den Schöpfer Himmels und der Erden, nicht mehr interessiert. Christen jedoch wissen von einer Schöpfung und von einem Schöpfergott, wenn ihr Glaube hineinreicht in die Tiefe dieses Lebens. Aber wissen sie auch, wie unverantwortlich sie mit ihrer Gesundheit als Geschöpf Gottes umgehen? Wie oft kümmern wir uns um unseren Körper erst dann, wenn wir bereits in der totalen Abhängigkeit von Medikamenten sind und Schwäche, Schmerzen, Krankheit und Übergewicht unser Leben bestimmen? Dann plötzlich kreist alles Denken nur noch um unseren Körper. Jetzt wird Zeit, Kraft und Geld ausgegeben für die Reparatur der Folgen dieses falschen Denkens und Handelns. Doch vieles ist jetzt bereits viel zu spät, so dass wir mit den Folgen leben müssen. Auch hier gilt der Satz: Vorbeugen ist immer besser als heilen. Wer sich das vor Augen führt, wird merken, wie wichtig es ist, tiefer in Gottes Wort hineinzuhören und Gottes Anweisungen für den Umgang mit unserem Körper und unserer Gesundheit zur rechten Zeit nachzuspüren, darauf zu achten und dafür zu sorgen, dass sie auch Anwendung finden. Wie steht es doch so schön im Buch der Sprüche, Kapitel 4, Vers 20 bis 22? Mein Sohn, hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, sondern präge sie dir fest ein. Sie geben dir ein erfülltes Leben und erhalten dich gesund. Oder sind Gesundheit für deinen ganzen Leib, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Wo aber sind diese Worte Gottes für unsere Gesundheit, für eine gesunde Ernährung und einen gesunden Lebensstil im Worte Gottes zu finden? Wo ist der Rahmen für den richtigen Umgang mit unserem Körper? Diesen und vielen weiteren Fragen wollen wir in der auf mehrere Folgen angelegten Buchreihe Gesund und Fit immer wieder nachgehen. Wir werden staunen, was alles in Gottes Wort drinsteht, wie einfach und praktisch diese Dinge für unser Leben sind und so hochaktuell, als ob sie für die heutige Zeit geschrieben wären. Das eben ist Gottes Wort. Aber beschäftigen wir uns zunächst einmal etwas mit unserem Körper. Wir wissen heute sehr viel über die Funktionen und Zusammenhänge in unserem Körper. Wissenschaft und Forschung haben uns erstaunliche Erkenntnisse gebracht. Gottes Wort von dem Menschen als die Krönung der Schöpfung ist heute einsichtiger denn je und sogar in Zahlen und Fakten zu belegen. Jede neue Erkenntnis der Wissenschaft bestätigt uns diese einmalige Stellung des Menschen innerhalb der Schöpfung. Jeder einzelne von uns hat nicht nur seinen Körper, sondern ist selbst Körper, wie Reinhold Rude, der bekannte christliche Psychotherapeut, schreibt. Auch kennt Gottes Wort keinen Dualismus von Körper und Seele. Beides gehört immer zusammen. Von daher werden körperliche Krankheiten auch als Störungen der Seele verstanden. Und umgekehrt genauso. Seelische Leiden werden oft in körperlichen Krankheiten deutlich. Der im Neuen Testament gebrauchte griechische Begriff für Leib, Soma, sieht immer den ganzen Menschen, wie er in seinem Leib vor Gott steht. Vielleicht ist es wichtig, einmal zu betonen, dass die Liebe Gottes uns als Liebe in unserem Körper gilt. Gott kümmert sich nicht nur um unsere Seele, wie die meisten meinen. Gott möchte auch, dass wir uns in unserem Körper so richtig wohlfühlen, soweit das in einer gefallenen Schöpfung überhaupt noch möglich ist. In 1. Thessalonicher 5, Vers 23 lesen wir: Möge euer Geist, Seele und Leib untadelig bewahrt werden. Und in 1. Korinther 6, Vers 15 bis 20 werden wir sogar aufgefordert, darüber nachzudenken, unseren Körper als ein Glied Christi, als einen Tempel des Heiligen Geistes anzusehen. Darüber sollten wir einmal nachdenken, auch in Bezug auf unsere Gesundheit. Wörtlich heißt es hier: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott habt? Verherrlicht nun Gott in eurem Leibe. Auch Jesus selbst spricht im Johannesevangelium von dem Tempel seines Leibes, der abgerissen wird und den er in 3 Tagen wieder aufrichten will. Gibt es eine höhere Stellung für den so sehr von Krankheiten, Gebrechen und Schwächen geplagten Körper als diese Aussagen? Wer sich einmal mit der Anatomie und Physiologie unseres Körpers beschäftigt, kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Das sind die unvorstellbaren Billionen von einzelnen Körperzellen, die sich etwa alle 7 Jahre erneuern. Das Gehirn, das besser arbeitet als die modernsten Computeranlagen der Welt. An die 14 Milliarden Nervenzellen steuern mit ihren hochkomplizierten Funktionen wie ein Minicomputer durch DNS-Moleküle jede einzelne Zelle unseres Körpers. Alle Gehirnzellen aneinandergelegt, man spricht von über 100 Milliarden, ergäbe eine Länge von der Erde bis zum Mond. Auf engstem Raum mit unendlich vielen kleinen Bläschen besteht unsere Lunge mit einer Atmungsfläche von etwa 90 Quadratmetern, auf der für uns so lebensnotwendige Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid stattfindet. Unser Herz, kaum 320 Gramm schwer, gilt heute als die leistungsfähigste Pumpe der Welt. Mit etwa 70 automatisch ausgelösten Doppelschlägen pumpt das Herz jede Minute 5 Liter Blut durch unsere Adern. Das sind 7200 Liter jeden Tag, also einen ganzen Tanklastzug voll. Und unsere Leber, sie ist nur etwa 1,5 Kilo schwer und doch vergleichbar mit einer der großartigsten vollautomatisch arbeitenden chemischen Fabriken, die wir uns überhaupt nur vorstellen können. In ihr laufen 500 verschiedene Stoffwechselfunktionen gleichzeitig ab. So könnten wir nun ein faszinierendes Detail nach dem anderen aufzählen und würden auf ein Wunder nach dem anderen stoßen. Ob wir an die Funktionen unserer Fortpflanzungsorgane denken oder an unseren Verdauungs- oder Bewegungsapparat, an unsere Augen, Ohren oder Nase, jedes Organ stellt eine geniale Konstruktion dar, unfassbar in seinen Funktionen und doch hochkomplex in allen Details, die aufeinander abgestimmt im Zusammenhang wirken, ein sinnvolles Ganzes ergeben. Wissenschaftler, die ein ganzes Leben daran setzen, diese Details zu ergründen und damit den Einzelheiten unseres Körpers nachspüren, werden immer wieder neu ins Staunen versetzt, wie genial der Schöpfer den Menschen erdacht und geschaffen hat. Mit und in diesem wunderbaren Leib dienen wir Gott und den Menschen. Alle Aufgaben, die wir in der Familie und Gesellschaft erfüllen, geschehen immer durch unseren Leib bzw. durch seine Glieder. Keine Mutter kann den Haushalt führen oder die Kinder erziehen, ohne die vielen Fähigkeiten ihres Leibes. Aber nicht nur für die irdischen Aufgaben, sondern auch für unseren Dienst für Gott werden die verschiedenen Organe unseres Leibes gebraucht. So lesen wir zum Beispiel im Psalm 48, Vers 10, »Wir haben nachgedacht über deine Gnade. Das Nachdenken geschieht nur mit unserem Verstand. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn«, Psalm 3, Vers 5, »hier ist die Stimme des Leibes gefragt. Und wenn ich anschaue den Himmel, deiner Hände Werk«, Psalm 8, Vers 4, »dann werden dazu die Augen benötigt. Oder mein Mund soll Weisheit reden«, mein Ohr soll sich zu deinem Spruch neigen, wie wir im Psalm 49, Vers 4 und 5 lesen. Macht deutlich, wie wichtig Mund und Ohr sind. So irdisch das auch klingen mag, ohne unseren Körper mit all seinen Gliedern können wir Gott und der Gesellschaft nicht dienen. Auch unsere Hände und Füße werden gebraucht. In Epheser 4, 28 steht, er wirke mit seinen Händen etwas Gutes. Und in Römer 10, 15, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium verkündigen. Schließlich werden wir im Römer 6, Vers 13 aufgefordert, unsere Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit darzustellen. Und in 1. Korinther 6, Vers 20 ist der ganze Leib mit all seinen Gliedern und Fähigkeiten gefordert. Dort lesen wir, verherrlicht Gott in eurem Leibe. All diese Stellen machen uns deutlich, dass unser Leib zum Dienst für Gott geschaffen ist. Es zeigt uns, wie wichtig unser Körper ist und welche Verantwortung wir für ihn tragen. Gesund und fit und ein frohes Herz sind neben den geistlichen Voraussetzungen ideale Werte für einen Dienst zur Ehre Gottes in unserer Gesellschaft und steht nicht im Widerspruch zu der Aussage, dass Gott auch im Schwachen mächtig ist. Unser Leib ist ständig und überall gefordert, oft sogar überfordert, mehr als uns das bewusst ist. Wir haben uns daran gewöhnt, dass alles geradezu automatisch und wie selbstverständlich abläuft. Von daher merken wir oft nicht mehr, wie wichtig es ist, auf die Bedürfnisse unseres Körpers einzugehen und dementsprechend auch für die nötige gesunde Ernährung, Entspannung und genügend Schlaf zu sorgen. Das ändert sich oft schlagartig, wenn Krankheit oder Leiden eintreten. Dann plötzlich merken wir, wie verantwortungslos wir mit unserem Körper bis dahin umgegangen sind. Solange uns aber weder Krankheiten noch Leiden quälen oder behindern, nehmen wir alle körperlichen Funktionen als ganz selbstverständlich. Das dürfen wir auch. Nur sollten wir es in der vollen Verantwortung tun, die uns für unsere Gesundheit von Gott zugedacht worden ist. wenn es zum Beispiel im 1. Korintherbrief 9, Vers 27 heißt, ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Dann kann das zwar als Vernachlässigung des Leibes ausgelegt werden, aber nur im Sinne eines aktiven Opfers, nicht im Sinne von Genuss, Trägheit, Bequemlichkeit oder Bewegungsarmut, im Sinne eines sich gehen und treiben Lassens. Jetzt gilt es zu unterscheiden, in welchem Rahmen und Ausmaß wir als Menschen die Verantwortung für unseren Körper und seine Gesundheit haben. Da lesen wir zum Beispiel in Sprüche 3, Vers 1 und 2, »Dein Herz bewahre meine Gebote, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir.« Die Verantwortung liegt also bei uns. Wer die Gebote Gottes bewahrt, dazu gehören auch die vielen ungeschriebenen Naturgesetzlichkeiten der Schöpfung, dem wird ein langes Leben auf Erden verheißen. Demgegenüber steht aber die Aussage des König Davids im Psalm 16, Vers 5, »Du bist es, der mein Los festlegt«, oder Psalm 31, Vers 16, »In deiner Hand sind meine Zeiten.« Nicht wir sind also die Herren unserer Gesundheit und unserer Lebenszeit, sondern Gott. Davon lesen wir auch im Buche Hiob, Kapitel 12, Vers 10, wo es heißt, »In der Hand Gottes ist die Seele alles Lebendigen und der Lebensatem allen menschlichen Fleisches.« Die Frage ist also, darf uns unsere Gesundheit und unsere Verantwortung gleichgültig sein, wenn doch alles in Gottes Hand liegt? Wer alle Verantwortung abgeben möchte und sich um seine Gesundheit nicht kümmert, löst damit die Spannung auf, in die wir als Menschen gestellt sind. Das gilt nicht nur für unsere Gesundheit, sondern generell für unser Leben. Wir stehen immer wieder in der Spannung zwischen Eigenverantwortung und den Grenzen der Eigenverantwortung. Wer diese Spannung auflöst, gerät unweigerlich in eine Fehlinterpretation der Aussagen in Gottes Wort. Wer hingegen in dieser Spannung bleibt, hat darin die Gelegenheit zu wachsen und zu reifen und so sein Leben nach den Gedanken Gottes zu meistern. Wir sind also sehr wohl für unsere Gesundheit verantwortlich. Aber unsere Gesundheit hängt nicht allein von dem ab, dass wir die Verantwortung übernehmen. Schon gar nicht von einer gesunden Ernährung. Gesunde Ernährung ist zwar ein wichtiger Faktor, aber sie allein ist nicht alles, worum es bei dieser Verantwortung geht. Vielmehr ist es das, was wir ganz allgemein einen gesunden, natürlichen, schöpfungsgemäßen Lebensstil nennen können. Gewiss gehört dazu eine verantwortungsvolle Ernährung, aber nicht nur das. Auch die passende Kleidung, möglichst chemiefreie Kosmetika, sowie das ganze Wohnfeld und viele Lebensgewohnheiten gehören mit dazu. Voraussetzung für einen schöpfungsgemäßen Lebensstil ist auch eine geordnete Zeitplanung. Wer seinem Körper ständig Höchstleistungen abverlangt, darf sich nicht wundern, wenn dieser Körper eines Tages erschöpft und mit Krankheit darauf reagiert. Von daher müssen wir uns zuallererst einmal in Raum und Zeit zurechtfinden, das heißt den Ausgleich finden zwischen Aktivität und Erholung. Die hohe Kunst also von Spannung und Entspannung. Im Wort Gottes lesen wir immer wieder vom Aufruf zur Stille, zur Sammlung, zur Konzentration und Einkehr. Solche Stellen finden wir praktisch in jedem Buch der Heiligen Schrift, angefangen von den 5 Büchern Mose, wo der Sabbat, der 7. Schöpfungstag, als der Tag der Ruhe herausgehoben wird, über die Bücher der Propheten und der Psalmen bis hin zu den Evangelien, die uns überliefern, dass auch Jesus während seiner Erdenzeit trotz seines unfassbaren Arbeitspensums die hohe Kunst von Spannung und Entspannung offensichtlich ebenso meisterhaft beherrschte und vorlebte wie alles andere. Wir merken uns diese erste Grundregel eines schöpfungsgemäßen Lebensstils am einfachsten am Beispiel von den 3 A's. Morgens erst die Andacht, tagsüber die Arbeit, abends dann der Ausgleich. Das Gleiche gilt auch für den Wochenablauf. Sonntags die Andacht, die Stille, der Gottesdienst, wochentags die Arbeit, also Mühen und Herausforderung, am Wochenende dann der Ausgleich, als Rückblick, Erholung und vor allem Entspannung. Diese drei A's sollten in keinem Tages- und Wochenablauf fehlen. Ausgiebige Studien in den USA haben gezeigt, dass Christen, die nach diesen drei A's leben, wesentlich gesünder und belastbarer sind. Das verwundert nicht, denn als Menschen sind wir auf Erholung, Entspannung und Ausgleich angelegt. Dann brauchen wir auch noch den regelmäßigen Schlaf, jene tiefe Entspannung, in der unser Körper, unsere Seele und unser Geist sich regenerieren können. Hier ist der natürliche Tag-Nacht-Rhythmus von großer Bedeutung. Wer nicht darauf achtet und es mit dem Schlafen nicht so ernst nimmt, gerät früher oder später unweigerlich in Stress. Das gute Gewissen ist auch heute noch das beste Ruhekissen. Wie heißt es doch im Buch des Predigers 4, Vers 6? Besser eine Handvoll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und ein Haschen nach Wind. Aber auch die tägliche Bewegung gehört zu den natürlichsten Funktionen des Lebens. Die 238 Knochen und 638 Muskeln des Menschen sind nicht zum Ausruhen da, sondern auf Aktivität hin angelegt. Es reicht nicht aus, wenn wir uns nur zwischen Fernsehsessel und Kühlschrank hin und her bewegen. Was für den Bewegungsapparat des Menschen zutrifft, gilt im gleichen Maße auch für seinen Geist. Um bis ins hohe Alter gesund und fit zu bleiben, muss auch der Geist des Menschen sich von immer neuen Aufgaben herausgefordert sehen. Alles das sind Grundgesetzmäßigkeiten, die wir ungestraft nicht übergehen können. Wir irren, wenn wir meinen, wir könnten tun und lassen, was wir möchten. Wir können es allerdings. Die Frage ist nur, wie lange? Viele unserer heutigen Lebensgewohnheiten liegen außerhalb des Rahmens einer natürlichen und schöpfungsgemäßen Lebensweise und sind so im hohen Maße gesundheitsschädigend. Wir sehen Bohnenkaffee und schwarzen Tee oder Coca-Cola bei den Jugendlichen als täglich notwendige Lebensmittel, also als Mittel zum Leben an. Es sind aber reine Genussmittel, die für unser Leben nicht unbedingt notwendig sind. Wir können diese Genussmittel zwar zur Freude unseres Lebens genießen, wenn aber aus dem Genussmittel, ohne dass wir es merken, ein Suchtmittel wird, was dann? Jede Tasse Kaffee enthält, je nach Sorte und Zubereitung, 100 bis 150 Milligramm Koffein. Viele trinken Kaffee, weil ihr Blutdruck zu niedrig ist. Das Koffein putscht zwar den niedrigen Blutdruck immer wieder auf, aber nur kurzfristig. Gerade das aber wird auf Dauer für Herz und Kreislauf zum Stress. Gleiches gilt für den unkontrollierten Gebrauch von Medikamenten. Jeder fünfte Deutsche nimmt heute bereits täglich irgendwelche Arzneimittel zu sich. Jeder sechste ein- oder mehrmals im Monat. Weitere 10% mehrmals die Woche. Einige von ihnen dreimal am Tag, vor, zu und nach den Mahlzeiten. Dieser hohe und oft auch unvorsichtige Gebrauch von Medikamenten verhindert nicht nur die Bildung von Selbstheilungskräften, sondern greift auch ganz beachtlich in den Haushalt unseres Körpers ein. Eine Grippe ist nicht dazu da, um gleich den Arzt zu holen. In der Regel aber tun wir das und schlucken oft leichtsinnig jede Menge Antibiotika, obwohl Antibiotika gegen die von Viren ausgelöste Grippe ohne dies nichts helfen. Warum nicht ins Bett, tüchtig schwitzen, Wadenwickel und dem Körper so eine Chance zur Selbstheilung geben? Auch mit Alkohol, Rauchen, Drogen, Aufputschmitteln, Doping, Tätowierungen, Haarfärben, Geruchs- und Duftstoffen wird heute viel zu leichtsinnig umgegangen. Sie belasten unseren schon von allen Seiten geforderten Körper unnötig. Ebenso die vielen Cremes, Parfums, Duschgels, Shampoos und so weiter. Brauchen wir das wirklich alles so oft und in den Mengen, wie wir es heute weitgehend benutzen? Viele Menschen nehmen heute durch regelmäßige Verwendung all dieser Dinge mehr Schadstoffe über die Haut und Lunge auf als über die Nahrung selbst. Wer zum Beispiel mit irgendeinem angepriesenen Mittel seine Haut immer wieder porentief reinigt, der zerstört doch nur die ganz natürliche Schutzschicht seiner Haut, die der Schöpfer ihr gegeben hat. Anschließend muss dann wieder eine neue Hautcreme aufgetragen werden, um die natürliche Schutzschicht zu ersetzen. So werden beste Voraussetzungen für Hauterkrankungen wie Neurodermitis und Allergien geschaffen. Das alles sind Gewohnheiten eines unnatürlichen Lebensstils, mit denen wir unsere Gesundheit unnötig und oft leichtsinnig belasten und zusätzlich viele Schadstoffe aufnehmen. Weil kaum jemand darüber spricht und weil uns all diese Gewohnheiten oft so selbstverständlich und lieb geworden sind, merken wir nicht mehr, welche Folgen sie für unser Leben und unsere Gesundheit haben. Dennoch bleibt die ungesunde Ernährung eines der Hauptprobleme unseres Lebensstils. Der Ernährungsbericht der Bundesregierung macht es immer wieder deutlich. Die Deutschen essen zu viel, zu süß und zu fett. Alles, was zu viel ist, ist ungesund, einfach weil es zu viel ist. So lesen wir schon beim weisen König Salomo im Buch der Sprüche 25, Vers 16, niedergeschrieben vor 3000 Jahren, iss nur deinen Bedarf. Und im Buche Sirach, Kapitel 37, Vers 29 lesen wir, sei nicht übermäßig bei irgendeinem Genuss und stürze dich nicht gierig auf leckere Speisen, denn in vielem Essen nistet Krankheit und die Übermäßigkeit führt zum Erbrechen. Infolge von Unmäßigkeit sind viele zu Tode gekommen. Wer sich aber in Acht nimmt, verlängert sein Leben. Wenn das schon hunderte Jahre vor Christus galt, wie viel mehr gilt das uns heute in unserer Wohlstandsgesellschaft mit den üppigen Angeboten im Supermarkt? Wir können all diese guten Ratschläge übergehen, wir bezahlen sie aber mit den sogenannten Zivilisationskrankheiten. Das sind Bluthochdruck, Altersdiabetes und erhöhter Cholesterinspiegel, Verengung der Blutgefäße, das heißt Arteriosklerose, Herz- und Kreislauferkrankungen bis hin zum Herzinfarkt oder Schlaganfall, verschiedene Rheumatismen wie Arthritis oder Arthrose oder Gicht, Wirbelsäulenschäden, Verdauungsbeschwerden, Nierensteine, Gallensteine, Osteoporose, chronische Leber- und Gallenerkrankungen, Karies, Jodmangelkrankheit, Stoffwechselstörungen, Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, Lebensmittelallergien, Störungen des Immunsystems sowie bösartige Erkrankungen von Magen, Darm, Speiseröhre, Kehlkopf, Leber, Brustdrüse, Gebärmutter, Prostata und Bauchspeicheldrüse. Wie recht hat doch das talmudische Sprichwort, wenn es sagt, es sterben mehr Menschen am Kochtopf als am Hunger. In Prediger 6, Vers 7 lesen wir dazu, alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund, und doch wird seine Begierde nicht gestillt. Man gönnt sich ja sonst nichts, heißt der verführerische Satz, der oft und gerne zur Entschuldigung für falsche Ernährungsgewohnheiten verwendet wird. Aber ein Genuss auf Kosten der Gesundheit ist immer ein Genuss mit Folgen. Wir möchten uns etwas gönnen, wenn wir uns aber zu viel Genussmittel wie Schokolade, Zucker, Süßigkeiten, zu viel Fleisch oder sogar Suchtmittel wie Zigaretten, Alkohol und dergleichen gönnen, gönnen wir uns nicht etwas, sondern wir nehmen uns etwas, nämlich unsere Gesundheit. Daran wird deutlich, dass eine Umstellung der Lebensweise nicht eine Sache des Gefühls sein kann. Wer Erfolg haben will, muss wollen und dazu auch seinen Verstand gebrauchen. Wir können eine solche Umstellung auch nicht einmal für ein paar Tage ausprobieren wollen. Das wäre Unsinn. Ernsthaft angegangen, macht so eine Umstellung in jedem Alter noch Sinn. Durch sie lassen sich Lebensqualität, Lebensgenuss und Lebenserwartung ganz beachtlich steigern, ebenso die Leistungsfähigkeit. Der Alterungsprozess verlangsamt sich. Auch die Wechseljahre werden in der Regel leichter überstanden. Schwangeren schafft die Ernährungsumstellung wesentlich bessere Bedingungen für das Kind, die Zeit der Schwangerschaft, die Geburt und die anschließende Stillphase. Worin aber besteht nun dieses falsche Ernährungsverhalten im Einzelnen? Die Brotschnitten werden immer kleiner und dünner, die Auflagen mit Butter, Käse, Wurst oder Schinken dafür immer dicker. Kartoffeln bleiben im Keller. Wir essen sie am liebsten, nachdem sie einen Schweinemagen durchwandert haben. Schnitzel oder Steak auf unserem Teller sind so groß, dass für Gemüse oft kein Platz mehr ist. Gleich nebenan steht der Kuchen mit Creme und Sahne. Wir haben weitgehend die normale ballaststoff- und vitalstoffreiche Pflanzenkost durch eine ballaststoffarme Kost tierischer Herkunft ersetzt. Wir haben beste Ernährungswissenschaftler und Ärzte, die uns beratend zur Seite stehen. Doch die beste Medizin nutzt nichts, solange falsche Ernährungsgewohnheiten immer wieder von Neuem alles zerstören. Wir wissen zum Beispiel, dass Schweinefleisch ungesund ist. Doch im Schweinefleischverzehr sind die Deutschen Weltmeister. 60 Gramm Fett pro Tag und Person reicht völlig aus. Doch der Durchschnittsverbrauch liegt in Deutschland bei 120 bis 140 Gramm Fett pro Tag und Person. Auch essen wir immer mehr industriell verarbeitete Lebensmittel. Nur noch ein kleiner Teil aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse in Deutschland wird unverarbeitet an den Endverbraucher verkauft. Etwa 80% aller Esswaren erreichen den Verbraucher in einer durch die Nahrungsmittelindustrie mehr oder weniger veränderten Form. Unter dem Einsatz von Hightech, chemisch und physikalischen Verfahren, Gentechnologie, Bestrahlung und Konservierungsstoffen werden aus den von der Natur gelieferten Rohstoffen mit Hilfe von Food-Designern und Werbefachleuten immer neue Lebensmittel konstruiert. Um solcher Art produzierte Nahrung für den Verbraucher attraktiv und genießbar zu machen, muss eine Vielzahl unterschiedlicher Substanzen zugesetzt werden, die oft weniger einer gesunden Ernährung als vielmehr einer Kosmetik des Endproduktes dienen. Diese sogenannten Lebensmittelzusatzstoffe, von denen EU-weit 296 chemische Substanzen zugelassen sind, müssen auf dem Etikett von verpackten Nahrungsmitteln als E-Nummern deklariert werden. Es sind Konservierungsstoffe, Geschmackverstärkerer, Farbstoffe, Emulgatoren, Süßstoffe, Säurungsmittel, Backtriebmittel, Bindemittel usw. so weiter. Alle verwendeten Zusatzstoffe müssen zugelassen sein und vorher auf ihre Unbedenklichkeit geprüft werden. Viele dieser Substanzen sind natürlichen Ursprungs und stellen keine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar. Dennoch sind einige der erlaubten Stoffe umstritten, da Asthma, Allergien und Unverträglichkeiten beobachtet wurden oder sogar im Verdacht stehen, Krebs auszulösen. Die Versuchung ist groß, sich an Zusatzstoffe zu gewöhnen. Ein Erdbeereis mit künstlichem Erdbeergeschmack zum Beispiel ist so intensiv und so geschmackvoll, dass Erdbeereis mit echtem Naturgeschmack uns geradezu fad erscheint, was wieder dazu führt, dass wir mit der Zeit den künstlichen Geschmack vorziehen. Das gilt insbesondere bei den Kindern. Dabei ist festzustellen, dass die Farb- und Geschmacksstoffe, die es fertigbringen, uns am meisten zu manipulieren, den Markt erobert haben. Wir sprechen heute sehr viel von Natur. Immer wieder taucht dieser Begriff auf. Wir sprechen von der Gefährdung der Natur, von der zu bewahrenden Natur, von dem Gesundbrunnen der Natur, von der Natur als Oase in unserer hektischen Zeit. Wir sprechen davon, dass es gut wäre, wenn wir uns natürlicher ernähren würden. Aber tun wir etwas dafür? Wer von uns kennt noch die einfachen Gesetzmäßigkeiten der Natur? Wer von uns lebt noch natürlich? Wer ernährt sich natürlich? Ja, wer kennt noch etwas von den Grundsätzen einer natürlichen Ernährung? Wer macht sich Gedanken darüber? Hier liegt das Problem. Wir leben heute oft so unnatürlich, so naturfern wie noch nie. Aber auch noch heute gilt der Satz, je natürlicher, je besser. Denn wir alle sind ein Stück der Natur. Kommen wir deshalb auf das Grundsätzliche zu sprechen. In 1. Mose 1, Vers 29 lesen wir, »Siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben und alles samentragende Baumfrucht. Es soll euch zur Nahrung dienen. Hier ist von samentragenden Pflanzen und Gräsern die Rede, beziehungsweise von samentragenden Baumfrüchten. Heute nennen wir das Getreide und Obst. Hier ist exakt das ausgedrückt, worum es geht, um den Samen nämlich. Im Samen sichert der Schöpfer der Pflanze ihr Überleben. Deshalb legt er nach einem ungeschriebenen Gesetz immer das Beste in den Samen. Aus diesen ersten Ernährungshinweisen der Bibel geht also hervor, dass Gott uns mit Getreide und Obst das Beste für unsere Ernährungsgrundlage empfiehlt. Dann lesen wir nur kurze Zeit später im selben Wort Gottes von einem alles umwälzenden Ereignis, dem Sündenfall des Menschen, nachdem nichts mehr war wie vorher. Jetzt bekommt der Mensch den dritten Hinweis auf seine Ernährung. Wir lesen in 1. Mose 3, Vers 18, »Und du wirst das Kraut des Feldes essen.« Das Gemüse kommt also nach dem Sündenfall hinzu. Dann viele Jahre später, erst nach der großen Sintflut, segnet Gott Noah und seine Söhne und gestattet ihnen, Fleisch zu essen. In 1. Mose 9, Vers 1 bis 3 heißt es, »Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich euch alles.« Nach dieser Anordnung haben wir also Getreide als Grundlage unserer Ernährung, an zweiter Stelle das Obst als Grundlage unserer Gesundheit und Leistungsfähigkeit, an dritter Stelle das Gemüse als nachparadiesische Ergänzung zu unserer Ernährungsgrundlage. Dann erst kommt das Fleisch, das heißt tierische Eiweiße und Fette, an die vierte Stelle. Und an der fünften Stelle finden wir die Genussmittel, zum Beispiel Psalm 104, Vers 15, wo vom Wein, der des Menschen Herz erfreut, die Rede ist. Wer diese Reihenfolge auf den Kopf stellt und Fleisch und Genussmittel an die erste Stelle rückt, der lebt gefährlich. Genau das aber tun wir in unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft. Genussmittel, Fleisch und Wurstwaren sind in den Mittelpunkt unserer Ernährung geraten. Mangelernährung und Mangelerscheinungen trotz Wohlstand sind die Folgen dieser Ernährungsgewohnheiten. Aber im Wort Gottes steht das anders. Die schöpfungsgemäße Ernährungspyramide zeigt Vollkornprodukte und nicht tierische Eiweiße und Fette als Grundlage unserer Ernährung. Zuerst also Getreide, Obst und Gemüse in dieser Reihenfolge. Das wirft die Frage auf, ob der Mensch nicht als Vegetarier geschaffen wurde. Gehen wir dieser Frage einmal nach. Wer sich die fleischfressenden Raubtiere ansieht, dem fällt auf, dass sie alle ähnlich gebaut sind. Sie sind schnell im Laufen und Springen, mit entsprechend scharfen Krallen und einem speziell auf Fleischverzehr eingestelltem Gebiss, scharfen Schneidezähnen und großen seitlichen Reißzähnen. Das alles ist nötig, um als Fleischfresser in der Natur überleben zu können. Diese Tiere unterscheiden sich sehr von den Pflanzenfressern. Letztere haben einen Verdauungstrakt, der mit seinen vielen Falten und Ausbuchtungen, Blättermagen und Bansen beim Wiederkäuer eine Länge aufweist, die der vielfachen Länge des eigenen Körpers entspricht. Das ist verständlich. Die Pflanzenmasse hat keine so konzentrierte Energie wie Fleisch oder Fett und muss von daher in viel größeren Mengen verdaut werden. Der Darm eines fleischfressenden Tieres hingegen ist wesentlich kürzer und entspricht der energiereichen und an Masse entsprechend geringeren Nahrung, die dieses Tier zu verdauen hat. Auf den menschlichen Körper übertragen heißt das, dass alles beim Menschen zunächst darauf hinweist, dass er auf vegetarische Kost angelegt ist. Sein Bewegungsapparat ist viel zu langsam. Jeder Hase schon würde ihm davonlaufen. Er hat weder Krallen noch Reißzähne, einen völlig ungeeigneten Mund und ein viel zu schwaches Gebiss. Sein Darm ist von seiner Art und Länge geradezu typisch für eine vegetarische Ernährung. Die vielen Falten und Ausbuchtungen des menschlichen Darmes weisen ganz eindeutig auf den Menschen als Vegetarier. Auch zeigt die Erfahrung, dass wir alle Voraussetzungen für eine vegetarische Ernährung haben und bekommen einige Probleme sogar besser in den Griff als Nicht-Vegetarier. Vegetarier haben nachweislich einen geringeren Cholesterinspiegel und weniger Probleme mit dem Übergewicht und ihrer Figur. Das mag aber auch daran liegen, dass sich Vegetarier bewusster ernähren und sich weit mehr Gedanken über ihre Ernährung machen, als das üblicherweise der Fall ist. Wer als Vegetarier lebt, muss allerdings darauf achten, dass er genügend Phosphor, Calcium, Eisen und Vitamin B12 aufnimmt. Alles Stoffe, die vorwiegend in tierischen Lebensmitteln enthalten sind. Sie können aber mit Nüssen, Sojaprodukten und dergleichen ausgeglichen werden. 1/4 Liter Milch reicht aus, um den täglichen Bedarf an Vitamin B12 zu decken. Einfach nur im Supermarkt einkaufen und mehr oder weniger das zu essen, was gerade angeboten wird oder Spaß macht, könnte bei einer rein vegetarischen Ernährung schnell zu Mangelerscheinungen führen. Auch in der Bibel wird die vegetarische Ernährung sehr positiv dargestellt. Da ist zum Beispiel der Bericht von Daniel und seinen 3 Freunden aus dem Buche Daniel 1 ab Vers 12, wie die 3 Freunde und Daniel sich nicht an der Tafelkost des Königs von Babel versündigten wollten und darum baten sie, nur Gemüse und Wasser essen zu dürfen. Schon nach 10 Tagen, so lesen wir, war ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das der anderen jungen Männer, die von der Tafelkost des Königs aßen. Wir können davon ausgehen, dass die Menschen von Adam bis Noah kein Fleisch gegessen haben. Es gibt jedenfalls keinen Hinweis darauf in der Bibel. Im Gegenteil, als Noah angewiesen wird, sich auf die Zeit der Arche vorzubereiten, musste er von allen Tieren 2 mit in die Arche nehmen, je ein männliches und ein weibliches zur Erhaltung der Art. Dazu von jeder Speise, die gegessen wird. Aber vom Schlachtvieh wird hier nichts gesagt. Auch in 1. Mose 3, Vers 21, wo berichtet wird, wie Gott der Herr Adam und Eva Kleider aus Fellen machte, finden wir keinen Hinweis, dass dieses Fleisch gegessen wurde. Davon, dass Fleisch gegessen wurde, lesen wir erst nach der großen Sintflut in 1. Mose 9. Da allerdings segnete Gott Noah und seine Familie, indem er sagte, »Seid fruchtbar und vermehrt euch«, und füllt die Erde. Furcht und Schrecken sei vor euch auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels, mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres, sie sind in eure Hände gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein, wie das grüne Kraut gebe ich euch alles. Von dieser Stelle aus ist dann öfters im Wort Gottes vom Fleisch die Rede. Im 5. Buch Mose Kapitel 12 heißt es sogar 3-mal, du magst nach Herzenslust schlachten und Fleisch essen. Wir dürfen also Fleisch essen, sogar nach Herzenslust und uns daran erfreuen. Und in Hesekiel 24 lesen wir, dass Lende und Keule gute Stücke sind. Als die 3 Männer Gottes zu Abraham kamen, 1. Mose 18, holte der Knecht von der Herde ein Kalb zart und gut. Auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn wird bei der Rückkehr ein gemästetes Kalb geschlachtet, Lukas 15. Von Jesus und seinen Jüngern wissen wir, dass sie zumindest beim jährlichen Passamahl Fleisch gegessen haben, Lukas 22, Vers 7. Und das Johannesevangelium berichtet uns im 21. Kapitel, dass Jesus und seine Jünger nach dem reichen Fischfang am Kohlenfeuer saßen und Fisch gegessen hatten. Es gibt noch weitere Stellen im Wort Gottes, die den Verzehr von Fleisch eindeutig belegen. Die Bibel stellt die Frage so gar nicht, ob wir uns vegetarisch ernähren sollen oder nicht. Sie zeigt uns aber eindeutig die Grundlage einer natürlichen, schöpfungsgemäßen Ernährung. Und da ist Fleisch nicht die Grundlage, sondern steht erst an 4. Stelle nach Getreide, Obst und Gemüse. Das Buch der Bücher ist voll von Schätzen und Wahrheit für unser Leben, dass wir es nie aufmerksam genug lesen können. Gott meint es immer gut mit uns. Heute ist es leicht für uns zu erkennen, wie richtig und wegweisend diese Reihenfolge in Gottes Wort ist. Ernährungsexperten und Ärzte bestätigen es uns Jahr für Jahr. Wir kennen viele Statistiken und Berichte über ernährungsbedingte gesundheitliche Probleme, die uns dadurch entstehen, weil wir tierische Eiweiße und Fette an die erste Stelle in unserem Speiseplan gesetzt haben. Dadurch ernähren wir uns unnatürlich, teuer und ungesund. Aussagen wie "Das Tier mein Freund", "Fleischessen ist Mord", "Käseessen ist Folter" oder "Christen sollen nicht töten", das sind keine Aussagen, die wir als Wahrheit aus dem Wort Gottes ansehen dürfen. Denn einen Menschen töten oder ein Tier schlachten ist doch wohl ein großer Unterschied. Solche Schlagworte haben auch nichts mit einem gesunden Naturverständnis oder artgerechtem Tierschutz zu tun. Sie stammen vielmehr aus dem philosophischen Gedankengut der New Age-Bewegung. Eine andere Frage, die immer wieder auftaucht, ist die Frage nach der Trennkost. Im Wesentlichen besagt diese Lehre, dass man nicht in einer Mahlzeit Kohlenhydrate und Eiweiße zugleich zu sich nehmen soll. Das sei Schwerstarbeit für den Magen. Wer in einer Mahlzeit eiweißreiche Nahrung zu sich nehme und erst in der nächsten wieder kohlenhydratreiche Nahrung, helfe seinem Körper, die einzelnen Nährstoffe besser aufzuschließen. Das sei auch bekömmlicher. Für einen sehr empfindlichen Menschen mag Trennkost eine gewisse Hilfe sein. Natürlich ist sie jedoch nicht. Im Gegenteil. In der Natur finden wir keine Beispiele, die den Gedanken der Trennkost untermauern würden. Auch in der Bibel finden wir keine Hinweise auf eine Trennkost. So sind alle mit der Trennkost verbundenen Versprechungen kritisch zu betrachten, besonders wenn sie Heilung von schweren Krankheiten und Leiden versprechen. Hier ist Vorsicht geboten, denn die Voraussetzungen der Trennkostlehre sind nicht natürlich und von daher falsch. Die natürlichen Lebensmittel sind immer Mischungen von Eiweißen und Kohlenhydraten. Diese Mischungen werden im Dünndarm gleichzeitig und unabhängig voneinander freigesetzt und stellen kein Problem dar, auch wenn das Anhänger der Trennkost anders sehen. Das beste Beispiel dafür ist die Muttermilch. Sie enthält Kohlenhydrate und Eiweiße. Die Schöpfung ist immer voller Leben und Vielfalt und bietet uns in ihrer Vielfalt die beste Voraussetzung für eine gesunde Ernährung. Zum Schluss noch ein paar Worte zu den Vitalstoffen. Vitalstoffe ist ein von Professor Schweikart eingeführter Sammelbegriff und umfasst alle lebenswichtige Stoffe, die wir über unsere Nahrung aufnehmen müssen, weil unser Körper sie selbst nicht herstellen kann. Dazu gehören Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Enzyme, ungesättigte Fettsäuren, Aminosäuren, Aromastoffe, Bioaktivstoffe, Ballaststoffe und so weiter. Vitalstoffe müssen in ausreichender Menge in unserer Nahrung enthalten sein. Nur dann ist volle Gesundheit möglich. Vitalstoffmangel führt zu Stoffwechselstörungen. Zum Beispiel können Kohlenhydrate nicht bis zu Kohlensäure und Wasser abgebaut werden, wenn Vitamin B1 fehlt. In bestimmten Lebenssituationen steigt der Verbrauch an Vitalstoffen. Zum Beispiel in der Schwangerschaft und Stillzeit, wenn zwei Personen ernährt werden müssen. Auch junge Menschen, die sich noch im Wachstum befinden, brauchen besonders viele Vitalstoffe. Wer etwa 20 Zigaretten pro Tag raucht, benötigt allein 40% mehr Vitamin C als ein Nichtraucher. Der natürliche Weg heißt deshalb nicht rauchen. Besonders gefährdet sind deshalb auch die Alkoholiker. Alkoholmissbrauch schädigt die Leber, verhindert die Aufnahme wertvoller Vitamine und schränkt deren Verwertbarkeit stark ein. Auch die Einnahme von Medikamenten wie Schmerz-, Schlaf- und Beruhigungsmittel, Psychopharmaka und Östrogene führt zu einem erhöhten Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen. Manche Medikamente können die Aufnahme und Verwertung bestimmter Vitamine erschweren oder ihre Speicherung blockieren, im Extremfall sogar zur Ausscheidung von Vitaminen und Mineralstoffen führen. Im Alter sollte man daran denken, dass mit weniger werdender Nahrungsaufnahme auch weniger Vitalstoffe zugefügt werden. Auch sogenannte Fast-Food-Produkte stellen keine ausgeglichene Mahlzeit dar. Sie enthalten in der Regel zu wenig Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe, sind oft fett- und salzreich hergestellt. So haben wir heute den fatalen Zustand, einer quantitativen Überernährung bei gleichzeitig qualitativer Unterversorgung. Wir finden in unseren Supermärkten heute Lebensmittel in einer so großen Auswahl, dass selbst erfahrene Hausfrauen oft nicht mehr wissen, was sie einkaufen sollen. Aus 1500 verschiedener Lebensmittel bestand das Angebot noch in den 60er Jahren. Heute sind es 12.000 verschiedener Lebensmittelprodukte. Dieses Überangebot verleitet zu unüberlegtem Einkauf. Vielleicht liegt auch darin eine der Ursachen der zunehmenden ernährungsbedingten Krankheiten. Die Geschichte jedenfalls lehrt uns, dass der Mensch mit einem Mangel oft besser fertig wird als mit dem Überfluss. Schon Hippokrates hat gesagt, die Krankheiten befallen uns nicht aus heiterem Himmel, sondern entwickeln sich aus den vielen kleinen Sünden wider die Natur. Erst wenn diese sich gehäuft haben, brechen sie scheinbar und auf einmal hervor. Gesundheit ist also kein Schicksal. Gesundheit ist ein Geschenk Gottes. Wir aber tragen die Verantwortung für unsere Gesundheit. Ernährung, so schreibt Dr. Birschner-Brenner, ist nicht das Höchste im Leben, aber ist der Nährboden, auf dem das Höchste gedeihen oder verderben kann. Auf diesen Nährboden, auf dem das Höchste gedeihen oder verderben kann, werden wir in der auf mehrere Folgen angelegten Reihe gesund und fit durch natürliche Ernährung immer wieder zurückkommen.